NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Ein weiterer Kandidat will Angela Merkel als CDU-Parteichefin beerben, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz. Dazu auch unser Kommentar. Was Angela Merkels Rückzug vom Parteivorsitz nicht nur für Deutschland, sondern für die EU bedeuten könnte, darüber rätselt man in Brüssel zurzeit. Investitionen in Afrika soll der deutsche Afrika-Gipfel in Berlin fördern. US-Präsident Donald Trump will die Rechte von Migranten in den USA weiter massiv einschränken. Und in Oldenburg hat der Mordprozess gegen Ex-Krankenpfleger Nils Högel begonnen. Als Angela Merkel bekannt gegeben hat, dass sie nicht wieder als CDU-Vorsitzende kandidiert, da haben ein paar Christdemokraten angekündigt, sich um ihre Nachfolge zu bewerben, deren Namen niemanden überrascht haben, nämlich Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn. Dass die beiden ihren Hut in den Ring werfen würden, das war ziemlich klar. Etwas anders war das bei Friedrich Merz, der vor vielen Jahren Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag gewesen ist und ein politisches Schwergewicht in der CDU, bis Merkel ihn aus dem Amt gedrängt hat. Jetzt versucht Merz offenbar ein Comeback. Aus Berlin, Franka Welz.
Die Disziplin politischer Dreisprung geht so. Erstens, kolportieren, also etwas in Umlauf bringen oder bringen lassen. Zweitens, Reaktionen abwarten. Und drittens, je nachdem wie die ausgefallen sind, Dementi oder Bestätigung. Nachdem der zweite Sprung offenbar zu seiner Zufriedenheit verlaufen ist, ließ Friedrich Merz die Republik heute wissen:
Ich habe mich nach reiflicher Überlegung und nach zahlreichen Gesprächen entschieden, auf dem Bundesparteitag in Hamburg für den Vorsitz der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands zu kandidieren. Wir brauchen in der Union Aufbruch und Erneuerung, mit erfahrenen und mit jüngeren Führungspersönlichkeiten. Ich bin bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig alles zu tun, um den inneren Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der CDU Deutschlands zu stärken.
Damit haben CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn prominente Konkurrenz im Rennen um den Parteivorsitz bekommen. Und die Debatte um die passende Merkel-Nachfolge an der Parteispitze hat weiter an Fahrt gewonnen. Merz gilt als wertkonservativ. Im Jahr 2000 hat er zum Beispiel den Begriff Leitkultur in die politische Debatte eingespeist. Und als wirtschaftsliberal. Und das gefällt nicht allen in der CDU.
Wir müssen auch mit dem zukünftigen Parteivorsitzenden die Volkspartei charakterisieren. Wir sollten nicht die Volkspartei aufgeben. Wir sind keine reine Wirtschaftspartei.
Findet etwa der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok. Merz ist derzeit unter anderem noch Aufsichtsratschef beim Vermögensverwalter BlackRock in Deutschland. Wann er dieses Mandat gegebenenfalls niederlegt, ist unklar. Ein BlackRock-Sprecher sagte dem ARD-Hauptstadtstudio auf Anfrage, das Unternehmen könne sich offiziell noch nicht zu der Personalie Merz äußern. Über Aufbruch und Erneuerung in der Partei denken auch andere nach. Etwa Mike Moring, CDU-Vorsitzender in Thüringen. Wer auch immer die Partei führe, müsse für alle Flügel der Partei stehen. Von Ein-Mann- bzw. Ein-Frau-Veranstaltungen hält Moring wenig, sagte er dem ZDF-Mittagsmagazin.
Wir brauchen für die Erneuerung der Partei sowohl Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Jens Spahn. Und deswegen wäre es gut, wenn nicht einer von denen als Verlierer am Ende des Prozesses übrig bleibt.
Bundeskanzlerin Merkel erklärte, die Diskussion um ihre Nachfolge sei jetzt ein offener Prozess. Wie sich der Parteitag im Dezember in Hamburg entscheide, schaue sie sich an. Dabei hängt für Merkel einiges daran, wer ihr an der Parteispitze nachfolgt. Schließlich will sie bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben. Das könnte klappen, glaubt der neue Vorsitzende der CDU-Fraktion im Bundestag, Ralf Brinkhaus, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden.
Wenn alle vernünftig zusammenarbeiten und wenn alle den Willen haben, aus dieser ganzen Sache auch einen Erfolg zu machen.
Dass eine Doppelspitze Merkel-Merz funktionieren könnte, bezweifeln in Berlin allerdings viele. Denn mit Merz würde ein langjähriger Rivale Merkels ihren Nachfolger antreten. 2002 hatte sie ihn vom Unionsfraktionsvorsitz verdrängt. Zur Bundestagswahl 2009 trat er dann nicht mehr an.
Aus Berlin berichtete Franka Welz. Die Bewerber für den CDU-Parteivorsitz, die stehen also für sehr unterschiedliche Flügel der Partei. Annegret Kramp-Karrenbauer gilt als Unterstützerin der Politik von Angela Merkel. Jens Spahn und Friedrich Merz sind beide vehemente Kritiker der Kanzlerin. Was tut der Union gut, wenn Merkel sie nicht mehr führen wird? Thorsten Huhn kommentiert.
Es geht um den Vorsitz der stärksten deutschen Partei. Die CDU ist notwendig für ein stabiles politisches System in Deutschland. Das muss man sehen, auch wenn man selbst kein großer Anhänger der Partei ist. Deshalb ist es wichtig, wer diese Partei anführt. Dass sich um den CDU-Vorsitz Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn beworben haben, war zu erwarten. Dass auch Friedrich Merz den Hut in den Ring geworfen hat, ist eine Überraschung. Seit 2009 sitzt der Wirtschaftsmann nicht mehr im Bundestag. Seine Amtszeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender war schon 2004 zu Ende. Seine aktive Zeit als Politiker ist also lang vorbei. Ich sehe kaum Argumente, die für diesen Mann sprechen, der in den letzten Jahren mit lukrativen Jobs in der Finanzbranche viel Geld verdient hat. Und wenn man an eine Verjüngung in der Partei denkt, dann spricht das auch gegen Merz. Er ist nur ein Jahr jünger als Merkel. Es ist auch schwer vorstellbar, dass Merz und Merkel gut zusammenarbeiten könnten. Jens Spahn ist mit 38 Jahren der bei weitem jüngste der drei Kandidaten. Die Kanzlerin hat ihn überraschend im März zum Gesundheitsminister berufen. In dem Ressort hat er bislang gute Arbeit geleistet. Spahn besetzt ausgesprochen konservative Standpunkte. Die Junge Union liebt ihn deswegen. Er hat die Flüchtlingspolitik von Merkel deutlich kritisiert und sich für eine offenere Diskussion über Migrationspolitik eingesetzt. Obwohl gut vernetzt in konservativen Unionskreisen, erscheint er als noch zu jung und zu eigensinnig. Große Chancen sind ihm nicht einzuräumen. Seine gesellschaftspolitischen Vorstellungen sind mir zu konservativ. Ein Beispiel dafür ist das allzu strikte Werbeverbot für Abtreibungsärzte. Damit bleibt nur noch eine Kandidatin übrig, Annegret Kramp-Karrenbauer, die frühere Ministerpräsidentin des Saarlandes, die Merkel im Februar zur Generalsekretärin der CDU machte. AKK, wie sie genannt wird, ist die Favoritin unter den drei bisherigen Kandidaten. Sie ist ähnlich rational wie Merkel in ihrem Politikstil. Ihr Reden und Handeln ist nachvollziehbar. Beide Frauen können sicherlich gut zusammenarbeiten, weil sie ähnlich ticken und Politik sehr rational betreiben. Die katholische Saarländerin ist gesellschaftspolitisch etwas konservativer als die evangelische Merkel. Ihr ist es zuzutrauen, dass sie abtrünnige CDU-Wähler zurückholen kann. Für mich ist Annegret Kramp-Karrenbauer die beste der drei Kandidaten und ich hoffe, dass sie die Stimmung in der CDU wieder aufbessern kann, ohne die Partei allzu weit nach rechts zu verlagern. Dass Christdemokraten erfolgreich mit den Grünen koalieren, das sollte auch in Zukunft noch möglich sein.
Wer wird die Union nach Merkel führen? Thorsten Huhn kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Angela Merkel ist nicht nur seit 18 Jahren CDU-Vorsitzende, sondern auch seit 13 Jahren Regierungschefin. Das wird seit gestern immer wieder zitiert. Der Grund ist klar, so manch einer spekuliert, wie lange sie noch Bundeskanzlerin bleiben wird. Denn als solche hat sie nicht nur Deutschland, sondern auch die Europäische Union mitgeprägt. Und die EU ist in ziemlich stürmischem Fahrwasser. Zum Beispiel mit dem Dauerstreit über Migrationspolitik und über den bevorstehenden Brexit. Brüssel blickt darum mit Argusaugen auf die Entwicklung in Deutschland. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Unüberhörbar in Brüssel, ein Raunen geht durch die Abgeordnetenflure und durch die EU-Kommission. Wie geht es weiter mit der deutschen Kanzlerin und mit Europa? Geht es überhaupt weiter? Deutschland spielt hier eine Schlüsselrolle. Angela Merkel hat selbst immer wieder darauf verwiesen.
Wir haben schon viele Schlachten geschlagen innerhalb der Europäischen Union.
Zuletzt bei einem Telefonat mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker gestern Abend nach ihrer Ankündigung des schrittweisen Rückzugs. Die EU-Politik soll nicht darunter leiden, heißt es dazu heute in Brüssel. Die Devise der EU-Kommission, nicht unnötige Unsicherheiten schüren über Deutschlands politische Stabilität und Berechenbarkeit. Für viele EU-Politiker geht es trotzdem um Unsicherheit in einer besonders sensiblen Phase der EU-Politik. Zu oft behindern wir uns selbst, erklärte unlängst Jean-Claude Juncker in Brüssel.
Weil wir es nicht schaffen, uns zu einigen.
Gerade hier setzte Juncker große Erwartungen in die Kanzlerin vor dem wichtigen Treffen der EU-Regierungschefs beim Dezember-Gipfel in Brüssel. Merkel soll hier Brücken bauen im Streit um Euro-Reformen und die mittelfristige Finanzplanung. Die EU für Haushaltskommissar Günther Oettinger.
Hoffentlich ein Ort der Stabilität, ein Ort der Zukunft vermitteln kann. Wir merken, dass die Risiken auf dem Weg zur nächsten Krise direkt absehbar sind.
Vor allem durch weltwirtschaftliche Probleme. Deshalb soll der Euro zusätzliche Sicherungen bekommen. Das soll im Dezember beschlossen werden. Frankreich plant mit Deutschland eine große Lösung. EU-Diplomaten befürchten, Merkel könnte schon im Dezember die Kraft fehlen, diese Lösung auch mitzutragen. Der grüne Finanzpolitiker Sven Giegold sieht neue Gefahren für die Gemeinschaftswährung.
Wenn die in die Krise gerät und wir nichts tun gegen die Tendenz, dass beim nächsten Schock es wieder sehr, sehr schwierig werden kann, dann sind wir auch geschädigt. Es ist in unserem Eigeninteresse, einen starken Euro zu haben.
Ausgerechnet in dem Monat, in dem sich für die CDU und Angela Merkel auf dem Parteitag viel entscheiden wird, geht es für die EU beim Gipfel um die Zukunft, vor allem finanziell. Ein großer Krisenherd, Italien.
La Commission européenne ne veut pas d'une crise entre Bruxelles et Rome.
Die EU-Kommission will keine Krise zwischen Brüssel und Rom, versicherte Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici im Sender France Info. Aber der Streit um den italienischen Haushalt könnte eskalieren, wenn Deutschland nicht vermittelt. Am Ende könnte Italien sogar aus dem Euro fallen, befürchtet der französische EU-Kommissar. Italien müsse auf jeden Fall im Herz des Euro-Raumes bleiben.
Je pense que la place de l'Italie est au cœur de l'Europe et au cœur de la zone euro, pas à l'extérieur.
Deutschland sei zu sehr mit sich selbst beschäftigt und schon in den vergangenen Monaten kaum mehr sichtbar in Brüssel, warnen EU-Diplomaten.
Richten wir uns auf etwas frostige Zeiten im Herbst 2018 ein.
Die Hoffnung des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger, Merkel bleibt noch 3 Jahre im Kanzleramt bis zum regulären Ablauf der Wahlperiode und hat mehr Spielraum in der Europapolitik, wenn sie nicht mehr CDU-Chefin ist. Die Europapolitik als großes Vermächtnis einer Kanzlerin auf Abruf, so wünschen es sich vor allem die Franzosen. Ob es so kommt, ist völlig offen.
Aus Brüssel war das Andreas Meyer-Feist. Heute hat Angela Merkel sich erstmal nicht der Europäischen Union gewidmet, sondern der Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern. Bei einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs hat sie unter anderem angekündigt, dass die Bundesregierung deutsche Investitionen in Afrika fördern will mit Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen. Das hat allerdings auch Kritik provoziert. Die Pläne seien nicht nachhaltig und sie vernachlässigten Bildung und Gesundheit, hieß es. Vom Afrika-Gipfel aus Berlin, Evi Seibert.
Für Angela Merkel begann der Tag zur Abwechslung mal mit jeder Menge Applaus und Komplimenten. Bei den afrikanischen Staatschefs hat die Kanzlerin immer noch das Image, das humanitäre Gesicht Europas zu sein. Thank you, Chancellor. Merci, Chancelière. Die afrikanischen Staatschefs bedankten sich unisono.
I thank Chancellor Merkel.
Herr Chancellier. Merci.
Den größten Applaus bekam der Staatschef von Ghana, der sichtlich erschüttert über die politischen Neuigkeiten aus Deutschland war.
As we take account of the sad news.
Wir haben die traurige Nachricht bekommen vom beginnenden Abschied der Kanzlerin von der politischen Bühne. Wir möchten Angela Merkel gratulieren zu ihrer außergewöhnlichen Führungskraft für Deutschland und Europa über mehr als ein Jahrzehnt. Das Volk von Ghana und ich bedauern ihren Abschied sehr. Sie ist eine der herausragendsten Führerinnen der modernen Zeit. Wir werden sie sehr vermissen.
For she has been one of the most outstanding leaders of modern times. We shall miss her very much. I thank you for your attention.
Merkel hatte auch gute Neuigkeiten zu verkünden. Wer in Afrika investiert, bekommt mehr Hilfe. Deutschland gibt 1 Milliarde Euro in einen neuen Fonds für den Handel mit Afrika.
Wir werden einen Entwicklungsinvestitionsfonds für kleine und mittlere Unternehmen gründen, und zwar für europäische und afrikanische Firmen. Daraus sollen dann Beteiligungen und Darlehen finanziert werden können, um zum Beispiel auch neue Markteintritte zu ermöglichen.
Die großen Unternehmen wie Siemens oder VW sind schon in vielen afrikanischen Ländern unterwegs. Was fehlt, sind mittelständische Betriebe. Ihnen ist häufig das Risiko zu groß, diesen unbekannten Markt zu betreten. Und selbst wenn sie es wagen, zögern oft die Banken, das Projekt dann zu finanzieren. Das soll dieser neue Fonds ändern, sagt Stefan Liebing vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft.
Wir haben ganz viele Projekte, die Mittelständler bis zu 90% fertig bekommen und fertig verhandeln. Und dann sind es die letzten 10% in der Finanzierung oder in der Vorsicht ihrer Banken hier, die dafür sorgen, dass am Ende tolle Projekte nicht gebaut werden. Und diese 10%, diese Lücke müssen wir schließen. Und das hoffen wir, dass wir mit dem Entwicklungsinvestmentfonds hinbekommen.
Die Hilfe gibt es nicht umsonst, auch nicht für die afrikanischen Partnerländer. Im Rahmen des sogenannten Compact with Africa, also einer Art Vertrag mit Afrika, müssen die Länder Reformen zusagen, so Entwicklungsminister Müller heute auf dem Afrika-Gipfel.
Wir haben Erwartungen und Forderungen an die afrikanischen Partner. Und zwar in Richtung Good Governance, Kampf der Korruption, Menschenrechtsstandards, Rechtssicherheit. Und die Compact-Länder lösen diese Vorgaben ein. Das ist Vorbedingung für unsere Investitionen und für unsere besondere Partnerschaft.
Deutschland will 3 extra Partnerländer ganz gezielt fördern, denn nicht alle der 11 anwesenden Präsidenten sind lupenreine Demokraten. Das ist auch einer der Kritikpunkte an dem Afrika-Förderprogramm. Menschenrechtsorganisationen kritisieren auch, dass es zu einseitig sei, nur auf die Karte Wirtschaftsinvestitionen zu setzen. Wirtschaftsvertreter Liebing sieht das anders.
Wenn Menschen in Arbeit kommen, ein Einkommen haben, dann können sie sich einen Internetzugang leisten, sie können Bildung für ihre Kinder bezahlen und das wird dazu führen, dass sie auch immer mehr Demokratie und Menschenrechte selbst einfordern. Wir investieren ja nicht in Regierungen, sondern wir investieren in Ländern, wo wir vor Ort Arbeitsplätze schaffen. Und ich glaube, das ist ein gutes Mittel, um auch zur Entwicklung auf politischem Gebiet beizutragen.
Stimmend vom Afrika-Gipfel heute in Berlin, gesammelt von Evi Seibert. Die Umweltschutzorganisation WWF, der World Wildlife Fund, der hat heute Zahlen zum Artensterben vorgelegt und die klingen alarmierend. Seit rund einem halben Jahrhundert ist die Zahl der wild lebenden Wirbeltiere auf weniger als die Hälfte geschrumpft. Dessen ungeachtet hat China beschlossen, sein Handelsverbot für Tiger- und Nashornprodukte zu lockern. Zum Weltzustandsbericht des WWF, Anna Dangel.
Vögel, Fische, Säugetiere und Reptilien sind laut dem WWF-Bericht besonders stark vom Artenrückgang betroffen. Ihr Bestand ist seit 1970 um 60% zurückgegangen. Die Gründe dafür sind komplex, so Günther Mittlacher vom WWF.
Wir haben hauptsächlich die Lebensraumzerstörung in ganz verschiedensten Formen. Wenn Sie den Regenwald umwandeln in Soja, dann haben Sie sozusagen einen Verlust von diesem Lebensraum für die Arten, die dort leben. Sie haben aber auch Flussbegradigungen, sie haben verschiedenste Staudämme, die in den Flüssen gebaut werden, die alle dazu führen, dass die Lebensräume sozusagen eine andere Qualität bekommen. Und das ist halt für viele Arten sehr, sehr negativ.
Für den Zustand der Wirbeltiere hatte der WWF Daten von 4.000 Arten an 16.000 Orten weltweit gesammelt. Besonders vom Artenrückgang betroffen sind die Regenwaldgebiete in Süd- und Mittelamerika. Dort beträgt ihr Rückgang bis zu 90%. Jörg-Andreas Krüger vom WWF.
Besonders leiden unter den aktuellen Trends tun aus nach unserer Analyse die Arten der Süßwasserökosysteme. Da trifft es dann spektakuläre Arten wie die Flussdelfine, den rosa Delfin im Amazonas, den Irrawaddy-Delfin in Myanmar. Aber es trifft auch eine ganze Reihe von Fischarten. Wir kennen die Problematik der Störe aus Osteuropa und aus dem westlichen Russland, die massiv überfischt und überjagt worden sind, die kurz vor dem Aussterben stehen.
Verantwortlich für den Artenrückgang macht der WWF menschliches Handeln und die Folgen des weltweiten Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums. Dazu zählen konkret der Klimawandel und die Umweltzerstörung an vielen Orten weltweit. Was vor allem fehlt, bringt Günther Mittlacher auf den Punkt.
Wir glauben, dass es der politische Wille ist, der im Moment fehlt. Bei vielen Regierungen sind sehr viele Lippenbekenntnisse gemacht worden, sehr viele Vereinbarungen, ob sie jetzt die Nachhaltigkeitsziele nehmen auf der UN-Ebene, ob sie das Klimaabkommen nehmen. Es sind alle Dinge schon durchdekliniert worden. Auch es gibt die Instrumente dafür. Es fehlt eigentlich der politische Wille aller.
Auch Deutschland ist vom Artenrückgang betroffen. Monokulturen in der Landwirtschaft bedrohen laut dem WWF diverse Insektenarten und Vogelarten wie den Kiebitz und die Feldlerche. Von der Bundesregierung fordert der WWF, seine Klimaschutzziele einzuhalten und die erneuerbaren Energien schneller auszubauen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die USA stehen kurz vor den sogenannten Midterms, den Zwischenwahlen zum Kongress. Und US-Präsident Donald Trump verschärft mal wieder seine Rhetorik gegenüber seinem Lieblingsfeindbild, den Migranten. An der Grenze zu Mexiko will er Zeltstädte bauen, in denen alle jene festgehalten werden, die Asyl in den USA beantragen. Und wer in den USA geboren wird, der soll nicht mehr ohne weiteres die US-amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Im Endspurt, eine Woche vor den Kongresswahlen, will US-Präsident Donald Trump mit einer harten Politik gegenüber Migranten aus mittelamerikanischen Ländern punkten. In einem Interview mit dem Informationsdienst Axios kündigte Trump an, er wolle die automatische Staatsbürgerschaft für in den USA geborene Babys abschaffen.
Now how ridiculous. We're the only country in the world.
Es ist doch lächerlich. Wir sind das einzige Land weltweit, in dem jemand ankommt, ein Baby bekommt und dieses Baby ist dann US-Bürger für 85 80 Jahre mit allen Vorteilen. Das muss aufhören. Allerdings ist das sogenannte Geburtsortsprinzip im 14. Zusatz der amerikanischen Verfassung festgeschrieben. Einer Änderung müsste der Kongress mit 2/3 Mehrheit zustimmen, was derzeit völlig unrealistisch ist. Trump verwies jedoch auf den Rat seiner Rechtsexperten. Er könne dies auch im Alleingang per Exekutivanordnung verfügen. Trump ließ offen, auf welche Experten er sich beruft. Ihm geht es angesichts der täglichen Fernsehbilder nach Norden wandernder Migranten vor allem um das Signal an seine Wähler. Im Sender Fox News versprach Trump: Ich schicke unser Militär. Wenn Sie sich die Brücke mit all den Leuten anschauen, sowas nennt man eine Invasion unseres Landes.
I'm sending up the military. When you looked at that bridge loaded up with people, that's called an invasion of our country.
Trump erwähnte nicht, dass sich die Migranten aus Mittelamerika noch über 1000 Kilometer von der US-Grenze entfernt befinden. Und von den ursprünglich 7000 Menschen sind nur noch 3000 übrig. Aber, so Trump wörtlich, wenn man sich diese Karawane anschaut, da sind viele schlimme Leute dabei, Leute in Gangs, die wollen wir nicht in unserem Land.
When you look at that caravan, a lot of bad people in there, people that are in gangs, we don't want them in this country.
Trump will bis Ende dieser Woche 5200 US-Soldaten an die Grenze zu Mexiko verlegen. Schon jetzt sind dort über 2000 Nationalgardisten. Außerdem schickt das Pentagon 3 Helikoptereinheiten mit Hightech-Sensoren und Nachtsichtgeräten. Dabei dürfen die Soldaten laut US-Verfassung die Arbeit der eigentlich zuständigen Grenzschutzpolizei nur logistisch unterstützen. Sollten dennoch einige der Migranten die Grenze überwinden und Asyl in den USA beantragen, dann, so Trump im Fox News Interview, werde man sie zur Abschreckung so lange in Zelten festhalten, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen sei. Wir werden überall Zelte aufbauen und keine Gebäude für hunderte Millionen Dollar. Nein, wir werden sehr schöne Zelte aufstellen. Und wenn sie kein Asyl bekommen, dann müssen sie raus. Derzeit werden etwa 80% der Asylbewerber aus mittelamerikanischen Ländern abgelehnt.
Aus Washington war das Martin Ganselmeier. Die meisten Unternehmen kommen heute nicht mehr ohne digitale Technologien aus, so könnte man jedenfalls denken. Die IG Metall meint dagegen, dass viele kleine und mittlere Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie sich bisher zu wenig mit dem digitalen Wandel befassen. Also zum Beispiel mit der smarten Fabrik und wie Arbeitsabläufe in ihr organisiert werden oder mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Welche Chancen, aber auch welche Risiken diese Technologien haben, das diskutieren Betriebsräte und Gewerkschafter beim Transformationskongress der IG Metall in Bonn. Jörg Sauerwein ist dabei.
Was vor wenigen Jahren vielleicht noch wie Zukunftsmusik geklungen hat, ist in vielen Betrieben inzwischen Realität. Das bedeutet, dass zwar einerseits viele neue Tätigkeiten und Berufe entstehen, andererseits aber auch viele Arbeitsplätze bedroht seien, sagt der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann. Und die Digitalisierung sei nicht das einzige Thema, das für Veränderungen sorge. Dazu kämen unter anderem auch noch die Mobilitäts- und Energiewende. Oder zum Beispiel die Frage, was bedeutet die derzeitige Debatte in der Klimapolitik denn für diejenigen, die im Moment noch in der Herstellung von Verbrennungsmotoren tätig sind?
Wir stellen dort fest, in relativ kurzer Zeit, vor 12 Jahren, wird für 100.000 Kolleginnen und Kollegen die Arbeit wegfallen. Für die stellt sich die Frage, was tun? Wie können wir in 12 Jahren Menschen von Arbeitsplatz A nach B qualifizieren? Das ist nicht trivial. Oft fehlen die Voraussetzungen im Betrieb für Personalentwicklung. Oft fehlt aber auch natürlich zunächst mal die Idee, was können sie denn tun?
In der Automobilindustrie sei man schon immer von Transformationsprozessen betroffen gewesen, sagt Matthias Mörike, der stellvertretende VW-Betriebsratsvorsitzende in Braunschweig. Aber zur Veränderung durch die fortschreitende Digitalisierung in der Fertigung komme jetzt parallel die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotoren.
Ganz konkret heißt das, dass wir zurzeit im Umstieg sind von herkömmlichen Fertigungskonzepten. Nehmen wir mal das Thema Kunststofftechnik, wo wir jetzt einen Teil der Beschäftigten, in dem Bereich arbeiten gerade 600 Kolleginnen und Kollegen, qualifizieren für die Batteriemontage. Und die müssen entsprechend qualifiziert werden, weil die arbeiten dort im Hochvoltbereich und das ist keine ungefährliche Tätigkeit.
Insgesamt seien von den gut 8000 VW-Mitarbeitern in Braunschweig schon jetzt mehr als 10% der Arbeitsplätze in ihrer jetzigen Form nicht mehr zu halten. Auf dem 2-tägigen Transformationskongress für gut 600 Gewerkschafter und Betriebsräte in Bonn berichtet Hofmann umso verblüffter über die Einstellung manches Unternehmers. Die wirke, als ginge ihn die Digitalisierung gar nichts an.
Das halte ich für besorgniserregend, weil es kommt. Und Arbeitgeber, die sich nicht rechtzeitig darauf vorbereiten, sich keine Gedanken machen, wie sieht unsere betriebliche Strategie aus, spielen Waborg mit den Interessen der Beschäftigten nach sicherer Arbeit.
Die soziale Verantwortung eines Unternehmens sei es aber, sich Gedanken sowohl über die Zukunft des Betriebes als auch über die Beschäftigten zu machen. In den kommenden Monaten will die IG Metall einen deutschlandweiten Transformationsatlas erstellen. Damit wollen die Gewerkschafter herausfinden, wo und in welchen Betrieben das Thema Digitalisierung schon angekommen ist und wo noch dringender Handlungsbedarf besteht.
Nils Högl ist bereits in zwei Prozessen zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wegen zweifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs. Jetzt steht der ehemalige Krankenpfleger erneut vor Gericht, weil er 100 Patienten Medikamente in tödlicher Dosis gespritzt haben soll, um danach zu versuchen, sie wiederzubeleben. Zu Beginn des heutigen Prozesstages hat der Angeklagte gestanden, dass die Vorwürfe weitgehend zutreffen. Aus Oldenburg, Mareike Lange.
Die Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Eigentlich finden hier Abiturfeiern oder kleinere Messen statt. Jetzt also der vermutlich größte Prozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der stößt auf großes öffentliches Interesse. Allerdings sind doch weniger Zuschauer gekommen als zunächst gedacht. Schon in den frühen Morgenstunden hatten sich die ersten bereits angestellt.
Ich denke, das ist einer der bedeutendsten Prozesse in der Nachkriegsgeschichte. Ganz Oldenburg hat die letzten 10 Jahre damit sich befasst. Mich hat es einfach bewegt und beeindruckt, wie die Angehörigen damit umgehen.
Mein Bruder ist der Nebenkläger und wir haben großes Interesse und sind deshalb rechtzeitig angereist.
Rund 120 Nebenkläger sitzen gleich in den vorderen Reihen des provisorischen Gerichtssaals. 80 Journalisten und die 100 Zuschauer direkt dahinter. Ein ungewöhnlicher Prozess, der ungewöhnlich beginnt. Mit einer Schweigeminute für die Verstorbenen, um die es im Prozess geht. Gerichtssprecherin Melanie Bitter.
Das diente, um deutlich zu machen, dass hier die Opfer einen bedeutenden Raum einnehmen in diesem Prozess. Das liegt nicht nur an der Zahl der Opfer, sondern natürlich auch daran, dass für den Angeklagten im Ergebnis, selbst im Falle eines vollständigen Nachweises der Anklagevorwürfe, keine weitere oder höhere Strafe zu erwarten ist, sodass sich die Bedeutung des Prozesses ein wenig mehr in Richtung Opfer verschiebt.
Nachdem das Gericht die Anklage verlesen hatte, stellte der Vorsitzende Richter Bührmann Nils Högl die Frage: Treffen die 100 angeklagten Taten zu? Klar und knapp antwortete der ehemalige Krankenpfleger mit Ja. Er könne sich zwar nicht an die Namen der einzelnen Opfer erinnern, jedoch an ihre Krankengeschichten. Högl spricht flüssig und sachlich, wirkt dabei jedoch distanziert und ohne erkennbare Emotionen. Er gibt an, unter enormen Leistungsdruck gestanden zu haben. Es klingt für viele wie Selbstmitleid, auch wenn er von seiner Opiumsucht berichtet. Trotzdem erhofft sich der Sprecher der Nebenkläger mehr als beim letzten Prozess, Christian Marbach.
Dass er sich öffnet, dass er kommuniziert, dass er sich erinnert, dass er vielleicht auch über die Taten in einer ganz anderen Dimension sich auch selber äußert. Also man darf das nicht vergessen, beim letzten Prozess hat er gar nichts gesagt. Und das ist auch ein Teil des Problems, wenn man die Wahrheit herausfinden will.
Högl wird auch noch an den folgenden Prozesstagen vernommen werden. Durch sein Geständnis wird das Verfahren nicht deutlich abgekürzt. Gerichtssprecherin Melanie Bitter.
Das Gericht ist auch verpflichtet, nicht nur ein bloßes Ja oder Nein als Geständnis zu werten, sondern es muss überprüfen, ob das, was Herr Högl einräumt, auch wirklich ein wahrheitsgetreues Geständnis ist.
Für die Angehörigen war es heute ein schwerer Gang in den Gerichtssaal. Richter Bührmann ging darauf sensibel ein. Er sagte den Hinterbliebenen, er verspreche, nach der Wahrheit zu suchen, um den Angehörigen Gewissheit zu bringen. Ob jemals die ganze Wahrheit an das Licht komme, sei aber fraglich.
Ein Bericht von Mareike Lange aus Oldenburg. Italien ist weiterhin im Alarmzustand, denn schwere Unwetter ziehen über das Land. Mehrere Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Schulunterricht fällt aus, Straßen sind gesperrt und in Ligurien wurden wegen der meterhohen Wellen auch alle Häfen geschlossen. Aus Rom, Lisa Weiß.
Mindestens 10 Menschen sind bei den gestrigen Unwettern in Italien gestorben. Die meisten von ihnen wurden durch umstürzende Bäume erschlagen. Unter den Todesopfern ist auch ein Kitesurfer, der sich trotz Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h ins Wasser wagte. Viele Menschen mussten in Norditalien vorübergehend ihre Häuser verlassen. Über 7000 Mal mussten Einsatzkräfte in ganz Italien ausrücken. Besonders im Norden des Landes ist die Situation immer noch angespannt. In Ligurien sind die Häfen gesperrt, die Straße zum Küstenort Portofino ist zerstört worden. Über 20.000 Haushalte in der Region waren ohne Strom. In Latium laufen die Aufräumarbeiten, hier blockierten viele umgestürzte Bäume die Straßen. Besonders betroffen ist dort der Ort Terracina, hier richtete eine Art Mini-Tornado Verwüstung an. In Venetien ist vor allem das Hochwasser ein Problem. Flüsse, die aus den Bergen kommen, drohen immer noch über die Ufer zu treten. Auch Venedig ist immer noch überschwemmt, der Wasserstand ist aber etwas zurückgegangen. Schon für morgen sind allerdings im Nordwesten Italiens weitere Regenfälle angekündigt. In den Tagen darauf könnte es in weiten Teilen des Landes weitere Unwetter geben.
Aus Rom berichtete Lisa Weiß. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.